freue mich, dass ich wieder einmal unter euch sein kann. Und es ist ja so, dass in diesen Tagen ein Thema eigentlich unseren Alltag bestimmt. Jedenfalls hat man so den Eindruck, und das ist die Europameisterschaft. Für heute Abend jedenfalls ist das Fernsehprogramm klar. Auch ich werde leider auf Uta Danella verzichten müssen. Es ist wichtig, wenn Deutschland spielt. Auch die anderen Spiele sind wichtig. Und alle Mannschaften kommen nach Frankreich und hoffen, dass sie gewinnen. Das ist ein Wunsch, den jeder hat. Wir Deutschen haben natürlich auch den Wunsch, dass natürlich unsere Mannschaft Europameister wird. Ob dieser Wunsch aber nun erfüllt wird, das wissen wir nicht. Und die meisten Mannschaften werden mit unerfüllten Wünschen wieder nach Hause fahren. Es gibt eine Frau in der Bibel, die auch eine lange Zeit mit unerfüllten Wünschen leben musste. Das ist Hannah. Aus 1. Samuel. Leider ist der abgedruckte Text nicht ganz der richtige, aber er gehört mit zur Geschichte. Die Geschichte, die ich jetzt vorlese, folgt direkt im Kapitel davor. In Rama, einem Ort im Bergland von Ephraim, wohnte ein Mann namens Elkana. Sein Vater hieß Jeroham, sein Vater Eliu. Eliu wiederum stammte von Tohu ab, der ein Sohn Zufs war. Eliu hatte seinerzeit schon im Gebiet von Ephraim geliebt. Elkana hatte zwei Frauen, die eine hieß Hannah, die andere hieß Peninna. Peninna hatte schon einige Kinder, Hannah aber keine. Jedes Jahr reiste Elkana mit der ganzen Familie zum Heiligtum nach Silo, um dem allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Zu jener Zeit versahen Hofni und Pinhas in Silo den Priesterdienst. Sie waren Söhne Elis, des alten Priesters. Jedes Mal, wenn Elkana sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Peninna erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hannah aber bekam die doppelte Portion, denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Peninna dann, Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Peninna verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie vor Ärger und Traurigkeit nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Hannah, warum weinst du? Fragte Elkana dann. Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Versuchte er sie zu trösten. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen hinuntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn: Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Und als Zeichen dafür werde ich ihm niemals die Haare schneiden. Hannah betete sehr lange. Das fiel Eli auf und er beobachtete sie. Ihre Lippen bewegten sich, die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hannah leise betete. Eli hielt sie für betrunken. Und er fuhr sie an: Wie lange willst du hier eigentlich noch betrunken herumlungern? Geh und schlaf erst mal deinen Rausch aus. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hannah. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli: Geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hannah verabschiedete sich und sagte: Behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, wie glücklich sie war. Ich persönlich würde diese Geschichte überschreiben mit dem Satz: mit unerfüllten Wünschen leben. Es geht um Wünsche, die nicht oder mindestens noch nicht erfüllt werden. Kennst du auch solche Wünsche? Der Wunsch nach mehr Gesundheit, mehr Geld, mehr Kraft für eine unverständliche Lebensführung oder den Wunsch, dass der Ehepartner sich doch endlich mal ändern möge. Vielleicht wünschst du dir auch, dass diese Gemeinde endlich mal wieder so sein wird, wie du sie mal kennengelernt hast. Aber selbst der Wunsch, den Hannah, die zweite Frau von Elkanah, vor über 3000 Jahren hatte, haben viele Frauen heute noch ganz genauso. Sie wünschen sich sehnlichst ein Kind und können es aus unterschiedlichsten Gründen nicht bekommen. Dass Hannah keine Kinder bekommen konnte, das war nicht nur für sie persönlich schmerzhaft, sondern es hatte geradezu lebenszerstörende Wirkung. Denn in der damaligen Gesellschaft galt Kinderlosigkeit als Schande und man wurde deshalb sozial ausgegrenzt. Gott hatte den Juden gesagt, dass es für jede Mutter ein Segen sei, Kinder zu bekommen. Und daraus schloss man dann, dass Gott der Mutter wohl einen Fluch auferlegt hatte, wenn sie nicht schwanger werden konnte. Hormontherapie, künstliche Befruchtung und dergleichen waren damals natürlich noch kein Thema und so war man tatsächlich seinem Schicksal hilflos ausgeliefert. Genau genommen war aber eigentlich nur die Frau ihrem Schicksal ausgeliefert. Elkanah nahm sich einfach eine zweite Frau, die ihm seinen Wunsch nach Söhnen und Töchtern erfüllen konnte. Und das, obwohl Gott die Bigamie in seinem Gesetz eindeutig missbilligt hatte. Elkanah liebte seine Hannah wirklich. Und immer wenn es an der Zeit war zu opfern, dann gab er seiner Hannah doppelt so viel Fleisch mit wie Peninna. Aber diese Liebe, die war ihm nicht genug. Hannah dagegen musste die Liebe ihres Mannes genug sein. Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Fragte Elkanah sie. Tja, was sollte sie nun darauf antworten? Hier sehen wir ein recht typisches Beispiel von Kommunikation zwischen Mann und Frau. Natürlich liebt sie ihren Mann, er ist schließlich derjenige, dem sie einen Sohn schenken möchte. Aber sie muss auch die Kränkung und Eifersucht wegen des größeren Teils an Opferfleisches von Peninna ertragen. Sie muss mit ihrem gebrochenen Selbstwertgefühl weiterleben und mit dem Unverständnis über die Ursache ihrer Kinderlosigkeit. Mit dem Gefühl, von Gott weniger geliebt zu sein als Peninna. Elkanah sah das Ganze nicht so tragisch. Er hatte ja noch eine zweite Frau. Sicherlich war seine Frage an Hannah gut gemeint. Und doch muss sie dieser sehr sachliche Satz tief verletzt haben, weil ihr Mann ihre Not nicht wirklich verstehen und nachempfinden konnte. Was macht Hannah nun mit ihrem unerfüllten Wunsch, mit ihrem Schmerz? Zieht sie sich zurück und verfällt in Selbstmitleid? Plant sie Rachefeldzüge gegen ihre Nebenbuhlerin Peninna? Oder hält sie Vortragsreisen über ihre Problematik? Lässt sie ihre ganze Wut und Enttäuschung an ihrem Mann aus? Nein, sie tut etwas ganz anderes. Silo heißt der Ort, so 24 Kilometer von ihrer Heimatstadt Rama entfernt, an dem Josua die Stiftshütte errichtet hatte. Dorthin sollten die Juden, für die der Tempel zu weit weg war, 3-mal im Jahr zu den religiösen Festen hinkommen, um Gott Opfer darzubringen. Und dort reiste auch Elkanah regelmäßig mit seinen Frauen hin. Für Hannah war das immer ein ganz besonders schwerer Weg. Denn jedes Mal, wenn sie nach Silo hinaufzogen, bekamen sie die volle Breitseite von Peninna zu spüren, die es genoss, sie immer und immer wieder daran zu erinnern, dass sie ja kinderlos ist. Der Anlass hierfür war auch klar. Peninna bekam von ihrem Mann im Verhältnis weniger Opferfleisch als Hannah. Und wir wissen, dass Menschen so sind. Dass wir dann, wenn wir uns um eine Stufe niedriger gesetzt fühlen als der andere, versuchen, ihn auf unsere Stufe mit hinunterzuziehen. Auf Augenhöhe. Anders können wir diesen Zustand nämlich oft gar nicht ertragen. Peninna macht Hannah klar, dass es für sie keinen Grund gibt, sich über das Mehr an Opferfleisch zu freuen. Denn sie hat ein weitaus größeres Problem, das Peninna nun wirklich nicht hat. Schade, dass Peninna hier keine andere Art der Konfliktlösung findet. Bei diesem einen Mal, von dem uns hier berichtet wird, scheint sie ganz besonders deprimiert und verbittert zu sein. Sie mag nicht einmal etwas essen. Und dann ergreift sie die Gelegenheit. Sie macht aus ihrem Schmerz keine Szene, sondern ein Gebet. Sie kniet sich am Heiligtum nieder und schüttet Gott ihr ganzes Herz aus. Sie weint und schreit dabei, aber nicht so laut, wie die Klageweiber es damals taten. Wir lesen, dass sie lautlos betete, nur ihre Lippen bewegten sich. Herr, sieh doch an, wie elend ich bin. Wahrscheinlich hat sie dieses Gebet schon unzählige Male vorher gesprochen. Und Gott hatte ihre Bitte nie erhört. Ihr Wunsch war unerfüllt geblieben. Und trotzdem sucht sie immer wieder die Beziehung zu Gott. Sie weiß, dass nur er helfen kann. Und sie betet bei diesem Mal vielleicht inbrünstiger denn je. Es geht ihr diesmal wirklich schlecht. Und ihr Anliegen ist ihr auch dieses Mal wieder bitter ernst. Und so setzt sie noch einen drauf. Gott soll sehen, dass ihre Motive nicht egoistisch sind. Dass sie nicht nur etwas von Gott erbittet, sondern sie möchte auch etwas dafür tun. Und so legt sie ein Gelübde ab. Wenn Gott ihr Gebet erhören würde, dann will sie diesen Sohn nicht für sich behalten, sondern sie will ihn Gott weihen. Dieses Kind soll ganz im Dienst für Gott stehen, aus Dankbarkeit. Als Zeichen für dieses Gelübde sollten diesem Sohn die Haare niemals geschoren werden. Hier handelt es sich um das gleiche Gelübde, das auch Simsons Eltern auf sich nahmen, als sie ihren Sohn unter ganz ähnlichen Umständen Gott weihten. Hannah ist ihre Bitte wirklich ernst und sie ist bereit, Gott für die Erhörung ihrer Bitte Ehre zu erweisen. So saß sie da, in sich versunken und betete. Ihr ganzer Körperausdruck muss auf gewisse Weise schmerzverzerrt und auffällig gewesen sein, denn der Priester Eli wird auf sie aufmerksam. Für ihn macht solche Art des Betens keinen Sinn. Seiner Meinung nach musste da Alkohol im Spiel sein. Betrunkene im Heiligtum Gottes, das kann nicht sein. Und so erteilt er ihr einen Verweis. Nein, sagt Hannah, ich bin nicht betrunken. Ich bin nur von Traurigkeit, Frust und Verzweiflung übermannt. Und deswegen habe ich Gott mein Herz ausgeschüttet. Und Eli begreift ihre Lage schlagartig. Er war so mit Gott verbunden, dass er jetzt für sich wusste, ich bin jetzt berechtigt, dieser Frau die Erfüllung ihrer Bitte von Gott zuzusagen. Das ist echte Vollmacht. Gott schuf hier durch seinen Geist eine Verbindung zwischen den beiden Betern Hannah und Eli. Und so kann Gott dieses Loch, das da in Hannah ist, mit Segen füllen. Wer würde sich nicht wünschen, mit solch einer Vollmacht ausgestattet zu sein? Den Blick für Menschen zu haben und ihnen das sagen zu können, was sie in diesem Moment brauchen. Vielleicht sollten wir uns vielmehr darauf einlassen, diese Vollmacht auch für uns in Anspruch zu nehmen und wirklich im Glauben zu beten, Gottes Verheißung beim Wort zu nehmen, in dem Wissen, dass Gott uns ernst nimmt. Die Bibel jedenfalls fordert uns dazu heraus. Unerfüllte Wünsche müssen nicht an sich nur deprimierend sein. Hannah wollte, dass aus ihrem unerfüllten Wunsch Segen wird. Und das macht sie zur Beterin. Sie wusste, dass Gott ihren Schmerz in Freude verwandeln kann. Ich glaube, wir brauchen unerfüllte Wünsche in unserem Leben. Sie geben nämlich den Blick frei für das, was wirklich zählt. Wenn ein nahestehender Mensch in unserem Leben plötzlich ernsthaft krank wird und diese Krankheit trotz Gebeten länger anhält, dann werde ich neu dankbar dafür sein, dass Gott mich und meine Familie mit Gesundheit gesegnet hat. Aber ich kann auch dadurch den Segen von Gemeinde und Familie erleben, die mich im Gebet tragen und mir zur Seite stehen. Vielleicht gerade die, zu denen ich vorher noch keine Beziehung gehabt habe. Und schon wird mir klar, Gesundheit ist nicht alles. Es geht um so viel mehr in meinem Leben und in meinem Glauben. Als Kind hat mich immer besonders die Geschichte von der Missionarin beeindruckt. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß. Die braune Augen hatte und als Kind immer inbrünstig darum gebeten hat, dass Gott ihr doch blaue Augen schenken würde, weil das würde ihr viel besser stehen. Blaue Augen sind so schön. Jahre später dann, sie hat keine blauen Augen bekommen, Jahre später dann bekommt sie den Ruf in die Mission und ist so dankbar für ihre braunen Augen und ihr dunkles Haar, weil sie dadurch in Asien nicht gleich als Europäerin wahrgenommen wird und sie einen ganz anderen Zugang zu den Menschen bekommt. Manche unerfüllten Wünsche erinnern uns daran, dass das Leben auf dieser Erde nicht alles ist. Dass der Sinn des Daseins nicht nur im Hier und Heute liegt, sondern gerade auch in der Vorbereitung auf das ewige Leben. Diese Wünsche können uns auch helfen, uns auf diese ewige Gemeinschaft mit Gott zu freuen, weil wir wissen, dass nur dort letztlich alle unsere Wünsche erfüllt werden können. Menschen, denen alles gelingt, die sich alle Wünsche erfüllen können, verlieren dafür den Blick. Vielleicht sind es unerfüllte Wünsche, die dir den Blick öffnen sollen für das, was wirklich zählt. Unerfüllte Wünsche können auch der Meißel sein, mit dem Gott uns bearbeitet, sodass die Schönheit und Reinheit in uns entsteht, die Gott jetzt schon in uns sieht. Und das, was Gott uns in allen Fällen verspricht, ist, dass unser Leben auch mit einem unerfüllten Wunsch wertvoll, sinnvoll und erfüllt sein wird. Egal, wie es um unsere unerfüllten Wünsche steht, wichtig ist, dass wir zu Betern werden, dass wir immer wieder die Beziehung zu Gott suchen. Hannah betet, bekommt von Eli Mut und Trost zugesprochen und sie wird tatsächlich schwanger. Samuel heißt ihr Sohn, Gott erhört. Na also, beten klappt doch immer. Der himmlische Gebetsautomat hat wieder mal funktioniert. Sowas tut uns doch gut. Da können wir gleich wieder eine Erfahrungstheologie draus basteln, ein System. Unter den und den Voraussetzungen erhört Gott Gebete und sonst eben nicht. Aber nein, den Gefallen tut Gott uns auch nicht. Wenn wir uns weiter mit der Bibel beschäftigen, stoßen wir auch auf viele nicht erhörte Gebete. Wenn wir ehrlich sind, dann werden unsere Wünsche nicht immer so erhört wie bei Hannah. Gott ist souverän. Aber vielleicht hat die eigentliche Gebetserhörung auch schon im Tempel stattgefunden. Hannah sagt beim Rausgehen zu Eli: Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Vor Gott hat Hannah ihren Seelenmüll hingekippt, ihren Ärger, ihren Frust, ihre Beschämung durch Peninnah. Ausgekippt vor dem Herrn. Die erste Gebetserhörung liegt darin, dass die dunklen Berge ihre Anziehungskraft auf unsere Augen verlieren und dass dafür wieder der lebendige Gott ins Blickfeld rückt. Dass eine neue Freiheit sich in uns ausbreitet, weg von diesem engen Blick auf den unerfüllten Wunsch. Wir lesen davon zwar nichts im Text, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Hannah in diesem Gebet auch wieder Kraft bekommen hat, Peninna anzunehmen, dass sie frei wurde von ihren Hassgefühlen und dass sie vor allem die Kraft bekam, im Zweifelsfall auch so weiterzuleben wie bisher, nämlich mit einem unerfüllten Wunsch. Denn jetzt stand der Herr ihr wieder vor Augen, der vorher im Dunst der Verzweiflung und der verwirrten Gefühle verblasst war. Sie war getragen von der Gegenwart Gottes. Wenn unser Blick sich verengt auf ein Thema, wenn wir einen Tunnelblick bekommen und sagen, nur wenn dies oder das so wird, wie ich es mir wünsche, nur dann kann ich glücklich sein, dann drehen wir uns um einen neuen Gott, nämlich unseren Wunsch. Dieser Gott kann aber nicht satt machen, er macht verzweifelt. Er kann mit dem Segen, der in der Gegenwart Gottes liegt, niemals konkurrieren. Und dies gilt für alle Lebenslagen, für die tiefsten und verzweifeltsten Löcher, die sich in uns auftun. Nichts anderes kann sie füllen als der Segen Gottes. Und Hannah zeigt uns gerade das, indem sie etwas sehr Bezeichnendes tut. Wir lesen ab Vers 21, im nächsten Jahr zog Elkanah wieder mit der ganzen Familie nach Silo. Er wollte ein besonderes Opfer darbringen, das er dem Herrn versprochen hatte. Nur Hannah blieb zu Hause. Sie sagte zu ihrem Mann, sobald ich den Jungen nicht mehr stillen muss und er etwas selbstständiger geworden ist, werde ich ihn mitnehmen zum Heiligtum des Herrn und ihn für immer dort lassen. Tu, was du für richtig hältst, erwiderte Elkanah. Bleib ruhig zu Hause, bis der Junge etwas größer ist. Hoffen wir, dass der Herr dann auch einlöst, was er dir für unseren Sohn versprochen hat. So blieb Hannah zu Hause und stillte ihren Sohn, bis er entwöhnt war. Als Samuel einige Jahre alt war, nahm seine Mutter ihn mit nach Silo. Obwohl er noch sehr jung war, wollte sie ihn nun im Heiligtum Gottes lassen. Nachdem Elkanah und Hannah einen der Stiere geopfert hatten, brachten sie die Frau, die vor einigen Jahren hier stand, und brachten sie den Jungen zu Eli. Entschuldigung. Herr, erinnerst du dich noch an mich? Fragte Hannah. Ich bin die Frau, die vor einigen Jahren hier stand und gebetet hat. Um diesen Jungen habe ich damals gefleht, und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat, und so will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Danach warfen sie sich nieder und beteten den Herrn an. Hannah entschied also ganz klar, Samuel dem Dienst für Gott zur Verfügung zu stellen, und damit erfüllte sie ihr Gelübde. Und es schien ihr überhaupt nicht schwer zu fallen, denn sie hatte nicht um diesen Sohn gebeten, um ihn für sich zu behalten, sondern sie lässt ihn los. Wir lesen nichts davon, dass Samuel rebellierte. Wahrscheinlich war er auch noch zu jung. Vielleicht hat er dies aber auch als seinen vorgezeichneten Weg von Gott erkannt. Nun leben wir ja heute im neuen Bund und haben das Priestertum aller Gläubigen. Wir brauchen nicht mehr wie damals einen Mittler zwischen Gott und uns. Wir haben selbst eine Beziehung zu ihm. Und wir alle sollen in seinem Heiligtum in der Gemeinde ihm dienen. Haben wir noch so ein Erziehungsziel wie Hannah? Von Hannah können wir lernen, dass unser erstes Ziel für uns selbst und unsere Kinder immer der Dienst für Gott sein sollte. Was für eine Größe zeigt diese Frau? Sie lebt nach dem Grundsatz, was Gott mir anvertraut hat, das ist mir nur geliehen, das gehört mir gar nicht. Ihrer Liebe zu Gott entsprang eine solche Kraft, dass sie das, was sie so sehr erträumt hatte, Gott wieder zurückgegeben hat. Sie war nicht davon abhängig, nur mit erfüllten Wünschen leben zu können. Denn das, was Gott uns anvertraut, sind nicht nur Menschen, sondern auch unser Geld, unser Besitz, unsere Gaben. All das sollen wir als gute Haushalter wieder an Gott zurückgeben. Es war sicherlich nicht normal, was Hannah hier tat. Und doch musste sie diesem Entschluss ihrem Mann mitteilen. Sie musste preisgeben, was eigentlich kein normaler Mensch je verstehen kann. Und glücklicherweise war auch Elkana nicht ganz normal. Tu, was du für richtig hältst. Hoffen wir, dass der Herr dann auch einlöst, was er dir für unseren Sohn versprochen hat. Ein Mann, der wusste und verstand, was seine Frau in ihrer Gottesbeziehung bewegte. Ein Mann, der darum betete, dass seine Frau in ihren Entscheidungen geführt wird und der diese dann auch akzeptiert und mitträgt. Liebe Männer, fragt ihr eigentlich nach dem geistlichen Leben eurer Frauen? Wisst ihr, was Gott ihnen so sagt? Jetzt muss ich aufpassen, meiner sitzt auch hier. Aber keine Angst, ich denke, das gilt umgekehrt genauso auch für uns Frauen. Hannah hat sich mitten in der Misere ihres Lebens dazu entschieden, die Flucht nach vorn zu ergreifen. Sie hat sich Gott anvertraut, statt menschliche Pläne zu schmieden. Sie hat all ihre Hoffnungen auf Gott gesetzt und hat Zuspruch erfahren. Sie hat mit ihrem Gelübde aber auch etwas investiert. Sie hat ihren Wunsch losgelassen und jubelt. Sie verschenkt Jahre mit ihrem Sohn und schreibt ein langes Loblied Gott zur Ehre, das, was ihr abgedruckt in den Blättern findet. Und der Gott Hannas ist auch unser Gott. Wir können sehr viel von Hannah lernen. Lassen wir uns von diesem Gott ebenso herausfordern wie sie, unseren Schmerz zu einem Gebet werden zu lassen, den Mut zu haben, uns Gott immer wieder anzuvertrauen in dem Wissen, dass Gott es gut mit uns meint und dass er uns eine neue Perspektive für unser Leben schenken möchte. Und lassen wir uns von Gott die Kraft schenken, Wünsche auch wieder loslassen zu können, den Blick für das Wesentliche geschenkt zu bekommen und Gott das auch wieder zurückzugeben, was ihm gehört. Dann wird uns der Segen Gottes sicher sein. Amen.